Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Schönen guten Morgen oder mittags oder abends oder wann auch immer man sich diesen Podcast anhört. Wir sind wieder zurück mit Frisch serviert und haben heute eine sehr spannende Ausgabe. Wir haben uns überlegt, heute unseren Kessel Buntes etwas umzumodellieren, weil wir ja doch durch die Tagesereignisse so ein wenig überholt wurden. Wir reden über die große Geopolitik und wollen natürlich darüber nicht alleine reden, das ist ja auch ein steuerlicher Podcast, sondern wir wollen darüber reden, was bedeuten die neuesten Entwicklungen, Wahlen in den USA für Deutschland und für deutsche bestimmte Regime. Das ist das eine, was wir uns anschauen wollen. Und dann das zweite, die Ampel ist natürlich gefallen und da gibt es ja auch neben großen politischen Überlegungen, ganz konkrete Fragen, was ist eigentlich mit den Gesetzgebungsverfahren jetzt eigentlich los? Was können wir dieses Jahr noch erwarten? Und welche Bedeutung hat das? Und das haben wir als zweiten Teil vorgesehen. Ganz vor die Klammer ziehen wollen wir aber auch noch ganz kurz eine Nachlese aus der IFA-Tagung dieses Jahr. Ist die vor einer Woche, glaube ich, ungefähr ausgegangen an der Stelle. Wir waren in Südafrika. Und Christian, wer ist besser geeignet, darüber zu reden als du, ein sehr Aktiver in der IFA? Wir dürfen dich übrigens auch, glaube ich, beglückwünschen, wenn ich das sehe. Du bist gewählt worden in der Funktion, bevor ich es falsch sage, was ist jetzt deine neue Funktion, IFA?
Ich bin jetzt der, hallo Arne, ich bin der Global Treasurer Global IFA geworden. Und das ist jetzt natürlich eine Entschleunigung, mit der IFA in Cape Town anzufangen, wo sich gerade diese Woche irgendwie alles überschlägt. Und das Ding schon wieder, ja, wann bin ich eigentlich zurückgekommen? 2 Wochen ist das schon her, das war Ende Oktober. Man verliert langsam so ein bisschen das Zeit- und Raumgefühl. War eine schöne Geschichte. 1235 Teilnehmer in Cape Town. Wahlen bei der IFA sind immer leicht nordkoreanisch. Also erstens liegt es daran, dass kein Mensch bei der Generalversammlung erscheint. Das stimmt natürlich nicht. Also es sind schon so ungefähr von den 1235 so 60 Teilnehmer, die dann kommen. Und ich habe es noch nie erlebt, dass irgendwie da was diskutiert worden ist. Deswegen kriegt man dann auch 100,0% Zustimmung und schlägt damit sogar absolute Führer wie den Kim in Nordkorea. Das ist eine schöne Sache. Die Veranstaltung selbst hat sich aber nicht nach nur 1200 Teilnehmern angefühlt, sondern das haben die Kollegen aus Südafrika super hinbekommen. Es waren gute Fachthemen. Es war in den Pausen auch kein Gefühl der Leere. Ein sehr schönes Konferenzzentrum. Sicherheitsbedenken hatten ja einige Kollegen gehabt. Es ist aber nur einer der Kongressteilnehmer auf dem Weg zum Hotel überfallen worden. Und das war auch schon am späteren Nachmittag. Und ihm ist gar nichts passiert. Es war nur das Geld weg. Also so gesehen muss man sagen, alles noch im grünen Bereich. Und nächstes Jahr zieht die IFA ja nach Lissabon. Ich würde mal sagen, da ist dann das Sicherheitsbedürfnis auch wieder auf europäischem Standard. Und die brasilianische Branche hat schon angekündigt, dass sie mit mindestens 200 Kollegen vor Ort sein wird. Das heißt, 200 Brasilianer bei einem Kongress. Ich würde mal sagen, da darf man einiges erwarten. Also, ich möchte es damit jetzt aber bewenden lassen, weil wir so spannende Themen haben. Ich würde dann direkt einfach mal zu den US-Wahlen sagen, ja, genau. Und zum Trump. Weil wir hatten das natürlich auch schon mal reflektiert für die Zuhörer und haben gedacht, ja, wenn wir da irgendwie in 3-4 Wochen wissen, was Sache ist, dann können wir einen US-Kollegen einladen und das reicht dann dicke. Aber es ging jetzt ja doch erstaunlich deutlich aus. Ne? Also der Senat ist klar gewonnen. Allerdings, 60 Sitze werden die Republikaner nicht im Senat haben. Das heißt, Donald Trump braucht nach wie vor, wenn er Steuersenkungen angehen möchte, braucht er diese sogenannte Budget Reconciliation und kann das nicht im Alleingang komplett durchdrücken. Was steht an? Er hat ja im Wahlkampf gesagt, also er würde die Unternehmenssteuern noch weiter senken. Da hat man schon einiges gehört, 19, 15, ich glaube mit 20 würde er sich nicht begnügen. 20 ist ja so ein bisschen, ich meine, hallo 20, da muss schon vorne eine 1 stehen. Mhm. Und wenn er das machen würde, also erstens, das ist natürlich in den USA, das hat einen erheblichen Aufkommenseffekt, die 19 nicht so sehr, aber die 15 hätten schon einen ganz ordentlichen Effekt. Die Verschuldung der USA aktuell ist, wenn ich nicht ganz falsch liege, bei 36 Trillionen. Fun Fact, wie viele Nullen sind das eigentlich nochmal bei einer Trillion? Ist ja egal. Also da kommt dann nochmal ordentlich was on top. Und das dürfte dann auch challenging werden bei der Budget Reconciliation. Und es hat natürlich, jetzt müssen wir fast schon Englisch hier reden, Repercussions, weil die OECD hat ja den auf die USA zugeschnittenen UTPR Safe Harbor gebastelt. den Deutschland ja auch übernommen hat. Und der geht ja von einem statutorischen Steuersatz von mindestens 20% aus. Das heißt, wenn Donald Trump auf unter 20 geht, dann wäre er nicht mehr auf die USA anwendbar. Das ist natürlich dann doof gelaufen, weil für die USA war er ja eigentlich gedacht. Also da ist eine Menge jetzt im Fluss an der Stelle. Es gibt aber natürlich auch nicht nur die aus der Sicht der deutschen Wirtschaft positive Entwicklung beim Steuersatz, sondern Trump ist ja Protektionist durch und durch. Und er hat auch im Wahlkampf angekündigt, dass er bei den Tarifen massiv zuschlagen wird. Und die Tarife haben für Trump einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Erstens, Vorteil, er kann sie alleine durchsetzen. Es gibt einige Regelungen, die sehr weitreichende Befugnisse dem US-Präsidenten einräumen. Er braucht also weder Kongress noch Senat dafür und kann dann seine Fantasien von 10% oder 20% Tarif auf alle Importe umsetzen. Er darf dabei auch differenzieren. Jetzt kommen wir mal nicht mit WTO und irgendwelchen Antidiskriminierungsregeln. Ich glaube, da ist Trump nicht sehr empfindlich auf der Stelle. Also er könnte durchaus hingehen, könnte sagen, Länder, die eine UTPR anwenden gegen US-Konzerne, machen wir mal 50% Importzoll. Ich kann aber auch nach Produkten klassifizieren und sagen, der französische Wein hat mir noch nie geschmeckt. Da gehen wir jetzt auch mal mit 60% hin. Da ist einiges möglich. Auf der anderen Seite, und das ist das Downside, alle Einnahmen aus den Tarifen, wenn er die über Presidential Decrees macht, dann stehen die nicht für die Budget Reconciliation zur Verfügung. Das heißt, er kann damit keine Aufkommenslücken schließen, die aus der Senkung der Unternehmenssteuersätze resultieren würden oder aus sonstigen Steuergeschenken. Das ginge nur, wenn die Zolltariferhöhung den normalen Gesetzgebungsweg gehen, also über Kongress und Senat. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es Downside nennen möchte, aber zumindest muss man das auch im Blick haben. Ansonsten gibt es eine ganze Fülle an Themen, die er immer mal wieder opportunistisch angesprochen hat, Steuerfreiheiten für Trinkgelder und sowas. Ich glaube, das brauchen wir jetzt im Detail hier nicht durchkaspern. Die wesentlichen Sachen sind eine Unternehmenssteuersatzsenkung mit Trump ist eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich. Sieht auch danach aus, als könnte man das von den Mehrheiten durchbringen, hat dann aber eine Auswirkung auf den UTPR-Safe Harbor und es steht zu befürchten, und das ist schlecht für die deutsche exportorientierte Wirtschaft, dass er bei den Zöllen etwas härter zuschlagen wird. Und natürlich, ich meine, auch das ist bekannt, Pillar 1 dürfte mit Trump nicht unbedingt Vortrieb bekommen, sagen wir es mal ganz diplomatisch. Bin ja neulich von dir angeregt worden, Arne, ich soll nicht immer auf diese Pillar so draufhauen. Also Pillar 1, die tollste Erfindung der Welt, seit geschnitten Brot, wird nicht unbedingt wahrscheinlicher. Und Pillar 2, ein Ding, was mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie das weiterlaufen wird, weil da ist der Freudenschrei aus der Republikaner-Ecke ja auch eher verhalten gewesen. Weniger, weil man das vom Grundkonzept her blöde findet, sondern eher, weil man sagt, wir haben doch eh schon Guilty, wir haben es quasi erfunden. Die OECD hat es geklaut, hat so ausgestaltet, dass unsere Guilty-Regeln nicht passen, dass unsere F&E-Tax Credits schädlich sind, in Anführungszeichen, also zumindest eher schädlich wirken bei der Bemessung der Steuerbelastung. Was soll das eigentlich? Das ist total antidemokratisch, wir lassen uns da nichts überstülpen von irgendwelchen supranationalen Organisationen, und dass die EU da vorschnell agiert, ist uns auch egal. Und das, glaube ich, also die Position erhärtet sich jetzt eher. Und da muss man dann auch mal sehen, wie sich das Ganze im weiteren Fortgang gestaltet. Weil wenn die USA dauerhaft nicht mitspielen und sagen, jeder, der eine UTPA anwendet gegen einen US-Konzern oder jeder, der vielleicht auch gegen US-Tochtergesellschaften mit solchen, nicht nur UTPA, sondern anderen Regeln vorgeht, da machen wir mal einen kleinen Handelskrieg und erhöhen die Tarife, dann wird man sich schon fragen müssen, ist es das eigentlich wert? Wir haben kein Level Playing Field erreicht. China macht ja auch nicht mit und ein paar andere Länder. Wir haben einen massiven Admin-Aufwand und mehr Aufkommen kriegen wir Exporn auch nicht nennenswert daraus. Was soll das eigentlich? Also da ist jetzt, glaube ich, nochmal, ich würde nicht sagen, dass man davon ausgehen muss, aber da ist das Spielfeld nochmal eröffnet. Ich fände es persönlich wahnsinnig schade, also wirklich. Aber man muss einfach mit der Zeit gehen.
Also auf jeden Fall würde es hier Großteil der Aufnahmen dieses Podcasts der letzten ein, zwei Jahre hinfällig werden lassen, wenn Pillar 2 viele. Nee, also ich glaube, du hast es wunderbar beschrieben. Vielen Dank. Übrigens, bevor ich es vergesse, im Entree bin ich bin ich nicht dazu gekommen. Wir haben natürlich auch einen Ronald mit dabei, Ronald Gebhardt und Kerstin Holz ist auch natürlich Teil unserer beständigen Besetzung. Also das hier noch sozusagen, bevor das untergeht. Sie würden aber eh gleich noch in die Darstellung noch einsteigen. Ich wollte noch kurz aufgreifen, in der Tat, das ist ganz spannend, was da jetzt rauskommen wird. Ich meine, man muss ja sehen, die Amerikaner haben in den Diskussionen eben bis dato mitgewirkt, auch wenn sie selbst ihr System nicht angepasst haben, aber sie haben in den Diskussionen nach meinem Verständnis doch aktiv mit Vorstellungen da mitgewirkt. Und jetzt wird es eben spannend werden, ist es jetzt so, dass man eben Forderungen aufstellt, wenn der Steuersatz irgendwie sinkt, davon wird man irgendwie ausgehen dürfen. Ausgehend von der Präsentation heißt es so, dass man versucht, jetzt erstmal alle möglichen Sonderwürste rein zu verhandeln. Ja, könnte ja sein, dass man versucht, da jetzt nochmal die Daumenschrauben anzuziehen. Dann wäre man noch mit am Verhandlungstisch zumindest. Und dann kommt diese Fragen, die du aufwirfst, was soll das denn eigentlich irgendwie noch, wenn es dann zu viel Sonderwürste gibt? Die zweite Frage ist natürlich, wenn man jetzt sagt, wir machen Totalblockade an der Stelle. Also man muss ja auch mal sehen, die Republikaner, einige Abgeordnete, wir erinnern uns, der Brief vor, ich glaube, schon fast 2 Jahre jetzt her, der also, sag mal, das im Grundsatz ja schon mal eine Frage gestellt hatte, könnte natürlich auch sein, dass man sich vielleicht ganz zurückzieht und sagt, man macht da jetzt gar nicht mehr mit an der Stelle. Das wäre dann sozusagen vielleicht die nächste Eskalationsstufe. Und natürlich die Drohgebärde der Zolltarife oder Vergeltungsmaßnahmen, die natürlich für Anwendung durch andere Staaten, die dann natürlich dann unter den Köpfen dann hängt. Ja, also spannend, was da passieren wird, ob es da jetzt hier noch zu weiteren Blockbildungen kommt. Wir haben ja insgesamt sowieso die Blockbildung, ich sag mal, ein Stück weg geopolitisch Westen gegen den Rest. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert, ob der, wenn man so sagen möchte, der Westen dann da irgendwie doch zusammenhält und man sagt, dann muss man das irgendwie aufgeben. Oder ob es da noch weitere, sagen wir, Konflikte jetzt gibt zwischen Amerika und dem Rest vielleicht von Europa. Das ist also auf jeden Fall interessant zu beobachten. Ich muss aber auch gestehen, man fühlt sich doch etwas unwohl, wenn man das so alles hört, ne? Also interessant zu beobachten, aber man würde ich eigentlich schon hoffen, dass sich das irgendwo noch befriedet und zu einem Guten findet. Weil letztlich ist natürlich eins auch klar, den Unternehmen hilft das natürlich nicht. Und den Deutschen natürlich als allerletztes. Ne? Also von daher schauen wir mal, was da passiert.
Christian, wolltest du was sagen? Ich glaube, man muss natürlich auch eins sehen, man kann kein Interesse daran haben, dass eine OECD irgendwie ins Abseits gerät. Insbesondere, und dazu haben wir ja auch schon gesprochen in dem Podcast, wenn man sieht, die Entwicklung auf Ebene der UN. Da ist nicht unbedingt zu erwarten, dass wenn eine OECD auf der Seitenlinie nicht mehr mitspielen darf, die UN den Ball aufgreift, dass wir dann mit besseren und konsistenteren Regeln konfrontiert werden. Also das kann ich mir echt nicht vorstellen, wenn man so sich anschaut, was die letzten Jahre bei der UN passiert ist. Also das wäre ein Ergebnis, was nicht positiv ist. Ich bleibe natürlich trotzdem bei meinem Ceterum Censeo, oh mein Gott, jetzt sämtliche Latein-Unterrichtsstunden der Vergangenheit vergeben. Die Klobi-Rules müssen zerstört werden. Ja, das ist aus meiner Sicht, hat man da ein bisschen sich zu schnell bewegt und hat ein komplexes Regelungsgeflecht erarbeitet, das gut motiviert war, aber von dem man immer mehr sieht, dass es eigentlich an einigen Stellen hakt und krankt. Und vielleicht ist das auch ein guter Trigger, dass man das ganze System nochmal von der Zielrichtung her sich neu anschaut. Und vielleicht strickt man ja irgendwas, was den US-Guilty-Regeln entspricht oder in eine ähnliche Richtung geht, aber halt von der Administration, der Finanzverwaltung und den Steuerpflichtigen die Komplexität von den Schultern nimmt. Das wäre natürlich auch eine tolle Sache.
Aber Christian, jetzt bist du doch noch zurückgekommen.
Da hast du bin persönlich geworden, gell? Ja.
Ja, das ist. Na gut, also schön dazu. Jetzt wollen wir vielleicht noch ein bisschen zurückkommen vom großen Globalen nochmal zur deutschen Politik. Wir haben es alle gehört, die Ampel von den 3 Farben ist jetzt zu einer 2-farbigen, also der Fußgängerampel sozusagen mutiert. Und die Frage neben allen möglichen politischen Fragen nach vorne gerichtet, die wir jetzt hier nicht beleuchten wollen. Andere Vertreter sind nicht mit dabei aus der Politik. Da werden wir bestimmt auch nochmal eine Sendung machen. Christian hat mir das schon überlegt. Aber wir haben ja ganz konkret die Frage auch, was heißt das denn jetzt für verschiedene Gesetzgebungsverfahren? Und was wir jetzt überlegt haben, was vielleicht ganz spannend wäre, dass wir einfach mal durchgehen, was da noch hängt, weil es hat sich ja doch einiges ausgestaut, weil ja auch vorher schon die Ampel da schon so ein bisschen Betriebsstörungen hatte, wenn ich das so sagen darf. Kerstin, du hast dir mal die Mühe gemacht und die ganzen Gesetzgebungsverfahren, die wir hier auch besprochen haben, mal zusammengestellt, wo die jeweils stehen und welche verschiedenen Gesetze jetzt noch theoretisch kommen könnten. Es wurde ja auch angekündigt von Herrn Scholz, dass da also auch einige Bereiche kommen sollen und bei einigen ist es auch möglich, bei anderen vielleicht auch nicht so sehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer da vielleicht auch Interesse dran haben, einfach mal zu sehen, was kann man jetzt eigentlich noch erwarten und was für, es gibt dann auch danach weitere Fragen, ich will das schon mal vorwegnehmen, die ganz auch spannend für die Praxis sind. Wenn einige Gesetze nicht kommen, wie man damit umgeht, da kommen wir dann gleich nochmal zu, aber vielleicht Kerstin, erstmal von dir der Überblick.
Genau, vielleicht vorab die Aufnahme heute. Wir sind am 8. November. Das ist ja in den heutigen Zeiten ganz wichtig zu wissen, wann welche Aussagen getätigt wurden. Also heute ist der 8. November und die Fragen, die sich mit Blick auf die laufenden Steuergesetzgebungsverfahren stellen, ist die Frage nach der Diskontinuität. Das heißt, wie lange ist der Deutsche Bundestag hier noch handlungsfähig und kann noch Gesetze beschließen? Denn zum Ende einer Legislaturperiode oder wie jetzt in unserem Fall mit Auflösung des alten Parlaments verfallen eben all diejenigen Gesetzentwürfe, die noch nicht in zweiter und dritter Lesung beraten oder für erledigt erklärt wurden. Und da haben wir eben einige. Und jetzt können wir uns mal anschauen, wie so bei den einzelnen Gesetzgebungsverfahren der aktuelle heutige Stand ist. Also abgeschlossen, gerade noch sozusagen geschafft, hat es schon das vierte Bürokratieentlastungsgesetz, was wir hier auch besprochen haben. Das ist nämlich im Oktober noch von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden und ist schon Bundesgesetzblatt verfügbar. Da ging es um die Verlängerung der Gültigkeit der Freistellungsbescheinigung von 3 auf 5 Jahre, um die Verkürzung einiger Aufbewahrungsfristen und vor allen Dingen auch um die Vereinfachung der Verrechnungspreisdokumentation. Also das ist schon Gesetz. Dann die große spannende Frage, das Jahressteuergesetz 2024, das haben wir auch mehrfach besprochen. Da ist es so, dass der Bundestag schon in zweiter und dritter Lesung dem Gesetz zugestimmt hat. Da kann der Bundesrat jetzt, also unabhängig von der Frage, wie lange der Bundestag noch handlungsfähig ist, kann der Bundesrat dem Gesetz zustimmen. Das steht auch schon auf der Tagesordnung für den 22. November. Da wissen wir also in einigen Tagen mehr. Vielleicht um noch mal ein paar Stichpunkte zu nennen, worum es in dem Gesetz geht, ohne jetzt auf die Details eingehen zu wollen. In dem Gesetz ist unter anderem geregelt die steuerneutrale Buchwertübertragung bei beteiligungsidentischen Personengesellschaften, also aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts. Allerdings auch eine Verschärfung der Körperschaftsklausel bei Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter. Es sind bestimmte Regelungen zur Einlagelösung bei mittelbarer Organschaft in dem Gesetz drinne. Die Regelungen zur Gewerbesteuerpflicht passiver Betriebsstätteneinkünfte sollen neu gefasst werden. Bei der Grunderwerbsteuer soll es eine Regelung zur Zurechnung von Grundstücken geben, zur Vermeidung dieser Doppelzurechnung. Da ist ja auch neu noch in das Gesetz eine Anwendungsregelung reingekommen. Apropos Anwendungsregelung, für die Regelung des § 1 Absatz 3 DA StG ist eine Übergangsregelung bis Ende diesen Jahres vorgesehen. Dann gibt es auch im Umwandlungssteuerrecht Regelungen, zum Beispiel zur Übermittlung der steuerlichen Schlussbilanz oder zur Behandlung von Entnahmen im Rückwirkungszeitraum. Änderungen sind bei der gewerbesteuerlichen Grundstückskürzung vorgesehen. Im Steueroasenabwehrgesetz gibt es Anpassungen, § 8 Steueroasenabwehrgesetz. Also über diese ganzen Punkte haben wir inhaltlich hier schon gesprochen. Da ist es am wahrscheinlichsten, dass das Gesetz noch kommt. Schwieriger ist es bei den anderen Gesetzen, wo wir eben noch nicht die zweite und dritte Lesung des Bundestags hatten, also was der Bundestag noch nicht final entschieden hat. Ein Gesetz gibt es sogar, dass die zweite Lesung schon erfolgt, aber die dritte nicht. Das ist eher unüblich, weil das ja in der Regel gemeinsam gemacht wird. Da geht es dass ein Gesetz zur Modernisierung und zum Bürokratieabbau im Strom- und Energiesteuerrecht. Da ist die dritte Lesung daran gescheitert im Oktober, dass der Bundestag da schon nicht beschlussfähig war. Das war ursprünglich für gestern auf der Tagesordnung des Bundestages, ist dann aber aufgrund der aktuellen Entwicklungen kurzfristig von der Tagesordnung gestrichen worden. Also das Gesetz hängt in der Schwebe. Und ein Gesetz, was für uns natürlich ganz wichtig ist, das haben wir hier auch schon besprochen, ist das Steuerfortentwicklungsgesetz. Denn da hatten wir bisher nur die erste Lesung des Bundestages. Darin sind ja die leidigen Mitteilungspflichten für innerstaatliche Steuergestaltung vorgesehen. Zum Nachteil der Steuerpflichtigen. Es gibt natürlich auch ein paar positive Punkte, diverse Verbesserungen bei der Sammelabschreibung, degressiven Abschreibungen, Ausweitung der Forschungszulage und dann eben auch noch die Anpassung beim Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag und die Tarifeckwerte. Da müssen wir abwarten, was passiert in der Zeit, die der Bundestag noch handlungsfähig ist. Herr Scholz hat ja angekündigt, dass er einige Vorhaben noch voranbringen will. Und das Stichwort gleich der kalten Progression ist in dem Zusammenhang auch ab und zu gefallen. Vielleicht ist es so, dass nur einige Teile des Gesetzgebungsverfahrens jetzt noch umgesetzt werden. Wir hoffen natürlich, dass es gerade nicht die Mitteilungspflicht für innerstaatliche Steuergestaltung ist. Da müssen wir aber abwarten. So, und noch schlimmer sieht es dann bei Gesetzen aus, wo wir bisher nur Referentenentwürfe oder Diskussionsentwürfe hatten. Wir haben auch schon über das zweite Zukunftsfinanzierungsgesetz gesprochen mit einer Regelung in § 6b Absatz 10 EStG zur Übertragung von stillen Reserven. Es gibt auch noch ein DAG 8 Umsetzungsgesetz oder Gesetz zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge. Da gab es bisher nur Referentenentwürfe. Also ich würde mal Stand jetzt sagen, das ist eher unwahrscheinlich, dass die jetzt noch kommen. Und alles, was eben nicht abschließend vom Bundestag beschlossen wird, unterfällt der Diskontinuität und müsste dann beim neuen Bundestag neu in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden. Und an unterster Stufe von diesen ganzen Aufzählungen der Gesetzgebungsverfahren steht das Mindeststeueranpassungsgesetz. Denn da haben wir noch nicht mal einen Referentenentwurf, sondern nur einen Diskussionsentwurf. Also das steht noch eine Stufe weiter zurück. Und zu diesem würde ich dann, wenn ihr jetzt nicht noch hier zu den laufenden Gesetzgebungsverfahren Anmerkungen habt, direkt an Ronald übergeben.
Ja, ganz, ganz gerne. Nur das Thema mit den Anzeigepflichten, also ich würde mal davon ausgehen, das kommt nicht. Nochmal die blöde Frage, es wäre aber theoretisch auch denkbar, dass man das ja, glaube ich, noch teilt. Ne? Jetzt gesetzgebungstechnisch, Kerstin, man müsste jetzt nicht sagen, entweder alles oder gar nichts, sondern es ist noch denkbar auch, wie ich richtig sehe, dass man da nur einen Teil dann umsetzen würde, oder?
Genau, die zweite und dritte Lesung steht ja noch aus und der genau. Finanzausschuss kann da noch Änderungen vorschlagen. Also das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass nur Teile davon umgesetzt werden.
Ja. Ronald, was willst du denn noch berichten ansonsten?
Ja, vielen Dank, Arne. Also es sind ja nur noch 6 Wochen bis Weihnachten, habe ich gerade mit Erschrecken festgestellt. Und die Prüfungssaison geht auch bald wieder los. Die Konzernabschlüsse 24 müssen irgendwann mal gemacht werden. Und da stellen sich ja im Angesicht des Mindeststeuergesetzes, was ja jetzt angepasst werden sollte, so ein paar Themen, die man vielleicht im Blick behalten sollte. Also einerseits muss man natürlich sehen, das Mindeststeueranpassungsgesetz wäre auch, wenn alles normal gelaufen wäre, wahrscheinlich nicht dieses Jahr beschlossen worden, sondern erst nächstes Jahr. Aber da es jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Jahr auf keinen Fall beschlossen wird, stellen sich nochmal so ein paar Fragen, die schon länger in der Diskussion waren, die wir auch hier schon hatten. Nämlich einerseits sollte ja in dem Gesetz eigentlich eine Regelung geschaffen werden, dass HGB-Bilanzierer das Ansatzwahlrecht des Aktivüberhangs latenter Steuern nicht ausüben müssen, damit es für das Mindeststeuergesetz berücksichtigt werden kann. Das ist natürlich jetzt ist die Frage, was damit jetzt passiert, ob das nächstes Jahr kommt, ob das überhaupt kommt. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass es dann irgendwie nächstes Jahr hoffentlich kommt. Allerdings, aktuelle Rechtslage ist natürlich, dass in der Gesetzesbegründung steht, wenn man es nicht ausübt, dann kann man es nicht berücksichtigen. Und wenn man es allerdings ausübt, sagt die Gesetzesbegründung, ja, der aktuellen Rechtslage, dann kann man sozusagen diesen Steuerertrag aus dem Ansatz rauskürzen. Das gilt allerdings nur für die Vollberechnung, nicht für den CBC-Assefahrer. Diese entsprechende Kürzung ist da zumindest nicht explizit vorgesehen. Also will sagen, dass man hier in dem Bereich der HGB-Bilanzierer jetzt so ein bisschen wieder so eine Rechtsunsicherheit hat, was man denn nun jetzt mit dem Ansatzwahlrecht macht. Der andere Punkt ist ja auch die Frage, im Referentenentwurf sollte ja eigentlich jetzt diese Kapitel 2 der Juni-Guidance eingeführt werden, also dass man latente Steuern auf den Unterschied einer Globe-Bilanz versus einer der Steuerbilanz sozusagen macht. Und die Frage ist, ist das nicht sowieso schon prinzipiell das, was man auch ohne diese Guidance gemacht hätte? Also braucht man eigentlich dieses Gesetz? Es soll ja kommen und es sollte auch kommen. In 50 Mindeststeuergesetz sollen da Ergänzungen vorgenommen werden. Aber die Frage ist natürlich, Arne, auch können wir trotzdem jetzt auf der Basis schon die latenten Steuern berechnen? Oder braucht man zwingend das Gesetz? Was meinst du denn dazu?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also vielleicht nochmal das Thema aufzugreifen. Ich kann davon auch noch sagen, gestern Abend hatten wir bei uns bei PwC eine Partnertagung. Da habe ich mit einem sehr lieben Kollegen, der sehr gut im Tax Accounting ist, da über dieses Thema länger noch gesprochen. Und der hat mich darum gebeten, das auch nochmal hier das ansprechen. Da habe ich ihm gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Also von daher, lieber Christian hin, also auch, der heißt auch Christian, schönen Gruß mal an der Stelle, der ist auch ein Zuhörer unseres Podcasts. Ja, die spannende Frage ist im ersten Schritt ja schon mal, zu sagen, muss ich mal vergegenwärtigen, wie läuft denn das denn eigentlich im Mindeststeuergesetz? Wir haben ja momentan Anpassungen, wo ich bestimmte Passagen rausstreiche muss. Also bestimmte Gewinne werden rausgestrichen, werden gekürzt und andere Verluste werden hinzugerechnet. Und wir haben im Grunde genommen schon den Versuch, ja eigentlich bestimmte Positionen immer anzupassen. Und die Frage, die sich ja dann stellt, was heißt das denn eigentlich? Das ist ja so eine eher gewinnbezogene Betrachtung. Wir haben ja eigentlich nicht vom Wortlaut her eine echte Verpflichtung, eine Mindeststeuerbilanz aufzustellen. So, gleichzeitig muss man sich aber die Frage stellen, wenn ich eine Verpflichtung habe, bestimmte Gewinne anzupassen in einer Form, die letztlich zum gleichen Ergebnis führen wie so eine Steuerbilanz, eben nur über eine Gewinnbezugsmethode, muss ich da nicht auch latente Steuern eigentlich bilden? Und die Frage haben wir, glaube ich, bei uns intern, Ronald, ich spreche jetzt Ronald an, weil der Pillar 2 bei uns sehr aktiv in Diskussionsrunde eingebunden ist, haben wir, glaube ich, seit 1 oder 2 Jahren eigentlich geführt, was ist denn das eigentlich jetzt hier genau? Müssen wir da eigentlich faktisch nicht doch eine Mindeststeuerbilanz aufstellen, weil das ja im Prinzip sonst anders gar nicht faktisch nachvollziehbar ist? Und diese OECD-Guidance deutet ja jetzt da auch ganz klar drauf hin. Aber die Frage ist, brauche ich das denn eigentlich wirklich? Und da ist nochmal so ein interessanter Punkt. Wenn man IFRS, IAS 12 mal reinguckt, der übrigens, wie ich gestern Abend beim Gespräch gelernt habe, ja schon 20 Jahre alt ist und vielleicht deswegen auch das sich erklärt, warum da das eine oder andere ein bisschen auch angestoppt ist, wenn ich das so sagen darf, der geht ja davon aus, dass nur Unterschiede in den Bilanzen solche latenten Steuern zu bilden sind. Having said that, muss man natürlich sagen, dass die ausländischen Staaten ganz überwiegend keine Steuerbilanz erfordern. Also faktisch wird im Ausland eigentlich immer mit einer G&V-Methode immer nur gearbeitet. Und da hatte ich dann gestern im Gespräch mit dem Kollegen auch die Frage gestellt, als ihm darüber so ein bisschen ins Gespräch kam. Das ist ja irgendwie komisch. Trotzdem ist es ja vollkommen klar, dass im Ausland ich latente Steuern bilde, auch wenn im Ausland nicht so formell eine Steuerbilanz eigentlich aufgestellt wird, sondern ich eigentlich mit der G&V-Methode dann agiere. Wie das denn eigentlich so funktioniert? Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das doch, wie soll ich sagen, da auch richtig und auch vom Ergebnis so in der Form betrachtet wird, dass man sagt, naja, das ist ja dann quasi eine Art Steuerbilanz, auch wenn es über die G&V abgebildet wird. Und dementsprechend kann ich latente Steuern bilden. Und deswegen war jetzt auch meine Frage, also selbst wenn diese Guidance nicht umgesetzt wird, kann man nicht eigentlich vor diesem Hintergrund sagen, dann muss ich da genauso eigentlich insoweit eigene latente Steuern und so gesehen für die Mindeststeuer dann auch an der Stelle bilden. Das ist ein bisschen die Frage. Auf der anderen Seite muss man natürlich konstatieren, die OECD hat Notwendigkeit gesehen, das so nochmal eigenständig zu regeln. Jetzt kann man sagen, ist das klarstellend oder nicht, wenn wir mal gucken, was der Gesetzgeber macht. Aber das ist in der Tat jetzt eine ganz praktische Frage, wie gehen wir damit um? Ich glaube, das ist jetzt noch so frisch, dass ich noch nicht sagen kann, wir haben da eine abschließende Meinung zugebildet. Aber das wäre sicherlich auch ein Punkt, den man nochmal aufnehmen kann, auch wahrscheinlich ja dann mit dem Ministerium, um zu gucken, wie seht ihr denn das dann eigentlich an der Stelle? Weil die Anwendungsfrage liegt ja jetzt auf dem Tisch. Ne? Ich weiß nicht, Christian, wie du das irgendwie siehst, Kerstin auch, bis herzlich eingeladen natürlich, aber ja, ich sehe. Ja.
Liegt auf dem Tisch, kann aber ehrlich gesprochen auch nicht anders sein, als wie du es eben beschrieben hast, ja, weil ansonsten würde das ja pervertiert werden, das ganze System. Und ich wollte ja, oder nicht ich, aber die OECD und der Gesetzgeber wollten ja eigentlich ein System, was konsistent weltweit anwendbar ist. Das heißt, das muss man dann so sehen. Wir haben ja zum Beispiel auch in den USA keine Steuerbilanz. Natürlich für IRS 12 oder unter US GAAP sind immer latente Steuern gebildet worden, ja. Weil man natürlich eine Nebenrechnung dann geführt hat und daraus die Bilanzunterschiede, in Anführungszeichen Bilanzunterschiede, ja, also die Unterschiede zwischen den Werten abgeleitet hat. Da kann es an sich, muss es irrelevant sein, ob ich eine Steuerbilanz habe oder ob ich einen Wert für die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens habe. Den ich in irgendeiner wie auch immer gearteten Nebenrechnung fortführe.
Ja, eigentlich schon. Aber es gibt dann, also ich kann nur sagen, ich habe auch jetzt so andere Fälle. Ich habe jetzt einen Fall, den kann ich jetzt hier nicht darstellen, weil das dann den Rahmen sprengt, wo ich mit Kollegen bei uns aus dem Accounting gesprochen habe, die eigentlich sagen, die schon so ein bisschen an dieser Bilanzierungsmethode festhalten, wo die Technik eine andere ist zur sozusagen einkommenssteuerlichen Korrektur, wo man dann in Fragen kommt. Also ich will dazu nochmal irgendwann einen Beitrag, natürlich in der ISDR, wir sind ja hier bei Beck, sozusagen auch schreiben. Da können wir das dann aus sozusagen formulieren. Vielleicht können wir das nochmal dann aufgreifen. Ich wollte nochmal den anderen Punkt des HGBs nochmal rausnehmen, Ronald. Ja, wie machen wir da beim HGB jetzt eigentlich weiter? Weil wenn das jetzt sozusagen nicht umgesetzt wird, muss man ja schon gestehen, haben wir dann doch so unsere Problemchen. Also jetzt kommt natürlich die Unternehmen dann die schwierige Frage hoch, was macht man denn da jetzt eigentlich? Weil natürlich einerseits, glaube ich, gibt es schon eine klare, ich sag mal, Zielsetzung, dass man das in der Form regelt. Aber wenn es natürlich jetzt nicht an der Form so umgesetzt wird, haben wir natürlich ein Problemchen an der Stelle, hätte ich jetzt mal doch befürchtet. Ne? Also die Unternehmen können natürlich einerseits sagen, jetzt müssen wir dann halt auch eine HGB entsprechend das alles aktivieren, wenn man also jetzt hier sicher gehen will. Das wäre, glaube ich, die eine Möglichkeit, die dann vielleicht zur Sicherheit führt, die man aber eigentlich nicht aus anderen Gründen erreichen will, Stichwort Bilanzpolitik. Die andere Frage wäre natürlich, Ronald, man könnte einfach heute überlegen, man vertraut darauf, der Gesetzgeber kommt irgendwie, dann müsste man aber wahrscheinlich dann zumindest bei den Abschlussprüfungen, du hast es eben angesprochen, sich die Frage stellen, wie man damit umgeht. Das wären dann also interessante Diskussionen sein. Da wären natürlich irgendwelche Hinweise seitens des Ministeriums hilfreich. Ich weiß nicht, ob man sowas noch BMF-Schreiben vielleicht noch machen will, erwarten kann. Das würde einem sicherlich ein bisschen mehr Sicherheit geben. Sonst werden die Prüfer natürlich sich da drüber hocken und mal gucken, was dabei dann rauskommt. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Ob man sagen kann, solche Absichtserklärungen reichen da irgendwie aus, das umzusetzen. Dann tut sich ja da manchmal als Prüfer dann doch schwieriger. Also mal gucken, was dabei rauskommt. Die Alternative wäre ansonsten ja wirklich, man macht es nicht, bildet es in der Rückstellung eben ab. Und wenn es dann später Gesetz wird, man kann ja rückwirkend das begünstigend auch natürlich regeln, das geht verfassungsrechtlich, dann könnte man das auch sicherlich von einer Steuererklärung, die abzugehen ist, irgendwann mal in 26 auch regeln. Das könnte man dann also rückwärts gerichtet dann alles hinbekommen, dann würde man die Rückstellung wieder, wenn es da also dann eine Steuermehrbelastung gibt, das Mindeststeuergesetz, natürlich im nächsten Abschluss auflösen. So gesehen sind es so Verschiebungseffekte, aber man ist natürlich dann faktisch schon ein bisschen auch neben diesen Fragen der Bilanzierung in der Hand des Gesetzgebers, ne? Weil wenn der dann nicht das umsetzt, dann hat man ein Problem an der Stelle. Ne? Also ja, ist für die handelsrechtlichen HGB-Bilanzierer ein Thema, auch bei der Anhörung Pillar 2 war ich auch dabei, wurde es auch sehr aktiv diskutiert, beschäftigt viele, viele in der Praxis auch. Das ist natürlich jetzt in der Tat so ein bisschen eine unschöne Situation. Ja, wenn Gesetze zu lange da liegen bleiben und nicht schnell genug dann irgendwie aus verschiedenen Gründen den Weg finden, dann kommt man in solche Problemlagen rein. Ne?
Das Problem, ja, so ist das. Das ist jetzt ein bisschen, ich sag mal, auch schlecht gelaufen, weil man hat ja eine Regelung aus dem Mindeststeuergesetz ins Jahressteuergesetz rüber geholfen, damit das noch schnell beschlossen werden kann. Das wäre ja auch was gewesen, was man hätte rübernehmen können. Aber vielleicht nochmal ein letzter Punkt zum Thema CBC Safe Harbor und die richtige Datengrundlage. Da sollten ja jetzt nun auch eigentlich, ich sag mal, praxisgerechtere Lösungen gefunden werden. Man steht jetzt nun wieder mit dem aktuellen Recht sozusagen da und fragt sich, schaffe ich den CBCR Safe Harbor? Habe ich die richtigen Grundlagen? Kann ich konsolidieren oder nur aggregieren? Und so, was ist mit Zwischenergebniseliminierung etc.? Also es ist so ein bisschen misslich, dass wir jetzt eigentlich die praxisgerechte Beseitigung dieser ganzen Fragen, die sich jetzt stellen, dass die jetzt sozusagen so ein bisschen hintangestellt sind und wir jetzt weiter mit dem aktuellen Recht erstmal hantieren müssen und uns fragen für das Jahr 2024, schaffen wir denn den CBCR Safe Harbor, weil das natürlich auch wieder für die Frage der Rückstellungsbildung in den Abschlüssen eine relevante Rolle spielt. Und deswegen war schon von vornherein ein bisschen misslich, dass das Gesetzgebungsverfahren von vornherein so lang sich ziehen sollte bis ins Jahr 2025 und jetzt mit der Situation, dass vollkommen offen ist, wer wann welche Gesetze beschließt, wird das natürlich nicht besser.
Ja, da kommen wir dann wieder zurück. Wenn es doch letztlich dann zum Pillar 2 kippen würde, dann wäre das natürlich der besondere Treppenwitz. Dann werden die ganzen Fragen sowieso hinfällig, um den Rund nochmal, um hier nochmal den Kreis zu schließen.
Ich habe übrigens noch eine total interessante außersteuerliche Rechtsfrage, ihr euch bestimmt auch schon gestellt habt. Weil ich habe mir überlegt, warum hat der Wissing nicht auch niedergelegt, ja, und um seine Entlassung gebeten. Es gibt da verschiedene Theorien. Also die Familie hat ein Weingut, also es kann sein, dass er einfach zu viel getrunken hatte an dem Abend. Glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwie stimmt. Er ist von der Ausbildung her ja Jurist. Ich bin ja auch Jurist. Ich schäme mich deswegen trotzdem nicht meines Juristenseins. Aber wahrscheinlich hat er einfach die Regelung im Ministergesetz korrekt gelesen. Weil das ist auch in der Presse korportiert worden, dass keiner der entlassenen Minister jetzt seinen Anspruch verlieren würde. Klassischerweise braucht man für einen Pensionsanspruch nach dem Ministergesetz, das ist der Paragraph 15 Absatz 1 Satz 1, 4 Jahre Zugehörigkeit. Es gibt aber eine Sonderregelung, wie Absatz 1 Satz 3 ist es, glaube ich. Und da steht drin, dass bei einer Beendigung des Amtsverhältnisses aus bestimmten Gründen oder im Fall einer Auflösung des Bundestages und einer ununterbrochenen Zugehörigkeit zur Bundesregierung von mehr als 2 Jahren diese 2-jährige Amtszeit als 4-jährige Amtszeit gilt und man dann die Pensionsansprüche hat. Jetzt sind die Gründe, die hier angeführt werden, sind, also wieder ein Verweis im Ministergesetz, das ist aber nicht, wenn man selber hinschmeißt oder vom Bundeskanzler entlassen wird. Das ist nämlich nur, wenn, Achtung, der Bundeskanzler mit der Entlassung des Bundeskanzlers, wenn der Bundestag ihm nach 67 Grundgesetz das Misstrauen ausgesprochen hat, oder Nummer 3, mit jeder anderen Erledigung des Amtes des Bundeskanzlers. Das heißt, es ist eine Verknüpfungsregelung. Das heißt, Lindner keine 4 Jahre, ja, die anderen Freunde auch nicht, aber cleverer Jurist Wissing, ja, der aus christlichem Pflichtgefühl bei der Stange bleibt, der kann das durchhalten, bis tatsächlich einer der privilegierten Gründe eintritt. Und dann gilt seine nicht 4-jährige Amtszeit als 4-jährige Amtszeit und schwuppdiwupp wird die Ministerpension erhalten bleiben. Ich finde es cool.
Also was mir dazu nur einfällt, wir reden ja in letzter Zeit mehr über das Decluttering. Mir war nicht bewusst, dass so detailliert solche Fragen auch geregelt sind. Also von daher, in Deutschland ist vieles geregelt, auch das. Vielen Dank, Christian, mir war das nicht bewusst. Aber ich bin auch vielleicht nicht als Minister hier. Das Amt des Ministers kam mir nie so in den Sinn, deswegen bin ich mich auch nicht beschäftigt.
Du bist auch kein Kirchenmusiker. Also insofern, das ist natürlich auch ein Grund, den man da vielleicht erwägen könnte.
Vielen Dank für die Sendung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Minuten das so waren, weil wir haben heute mit einem anderen Aufzeichnungssystem das hier aufgenommen. Ich hoffe auch trotzdem, die Qualität passt an der Stelle. Vielen Dank an unser Aufnahmeteam, was es hier noch das ermöglicht hat, trotz aller Widrigkeiten. Ja, wir haben die nächste Folge schon in Sichtweite. Ich weiß allerdings nicht, worum es geht, deswegen will ich das auch gar nicht ankündigen. Bedanke mich aber bei Kerstin Ronald und bei Christian für die kurzweilige Diskussion. Hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Wir kommen bald wieder, versprochen. Vielen Dank fürs Zuhören, alle zu Hause an den Geräten und bis bald.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.